Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr uns zuhört.
Ja, wir sprechen heute über einen Fall aus dem Jahr 2004, der mir ziemlich nahe geht, denn es handelt sich um schwere sexualisierte Gewalt gegen einen 15-Jährigen.
Und deshalb wollen wir an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aussprechen, auch wenn wir beim Tathergang natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Kann das sehr belastend sein? Sollte das bei euch der Fall sein, dann hört euch diese Folge vielleicht lieber nicht an.
Es geht um den Mord an dem 15-jährigen Schüler Murat aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Ein Fall, der vielen Menschen auch nach langer Zeit noch in Erinnerung geblieben ist. Einer von ihnen ist Lothar Almaschan, der damalige Klassenlehrer von Murat. Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Schüler. Ihr werdet ihn an mehreren Stellen hören dazu, wie er Murat erlebt hat.
Herr Almaschan, heute 81 Jahre alt und längst pensioniert, er kannte den Schüler nicht nur, er mochte ihn. Und es gibt noch jemanden, den dieser tragische Fall auch 19 Jahre später noch nicht losgelassen hat.
Das stimmt. Manfred Giegel ist heute leitender Polizeidirektor und war damals stellvertretender Leiter bei der Polizeidirektion Dillingen und hat die Soko Murat geleitet. Er ist heute bei uns hier im Studio, um mit uns darüber zu sprechen. Laut eigener Aussage hat Manfred Giegel in einer Vielzahl von Fällen quer durch das Strafgesetzbuch ermittelt. Warum er dennoch den Mord an Murat niemals vergessen wird, das erzählt er uns heute selbst. Herzlich willkommen, Herr Giegel. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Von mir auch herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Herr Giegel, bevor wir näher auf den heutigen Fall eingehen, lassen Sie uns mal kurz auf Ihre damalige Situation zurückblicken, denn die war ja durchaus etwas speziell, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Ich bin ganz frisch mit der Polizeiführungsakademie, die damals so geheißen hat, fertig worden und habe ganz frisch am 12.07. meinen Dienst in Dillingen bei der damaligen Polizeidirektion bekommen und wurde dann richtig ins kalte Wasser geschmissen.
Also nicht ganz einfach, frisch vom Studium in einer neuen Polizeidirektion und dann gleich so ein Fall. Wie war das damals für Sie?
Eigentlich war geplant, dass ich nach dem Studium nur für 1 bis 2 Wochen bei der Polizeidirektion Dienst verrichte, dann erstmal in den, ich sag mal, wohlverdienten Urlaub gehe. Und mein Vorgänger im Amt war noch im Dienst, der sollte pensioniert werden, der hat auch das Büro noch besetzt. Ich hatte nicht mein eigenes Büro, als ich begonnen habe. Plan war einfach nur, die Situation drüben kennenzulernen, die Kollegen einen ersten Eindruck zu bekommen, dass die mich auch kennenlernen und dann nach meinem Urlaub mit meiner Familie tatsächlich in Dienst zu kommen. Meine Söhne waren damals 9 und 6 Jahre alt und am Ende der Schulzeit, Ende Juli, wollte ich mit denen in den Urlaub fahren.
Ich denke, das mit dem geplanten Urlaub hatte sich dann schnell erledigt, oder?
So ist es. Es hat sich sehr schnell erledigt, weil der Dienstbeginn war, wie ich eingangs schon sagte, am 12.07. Und am 13.07., wie jeden Tag in der Früh, haben wir unsere sogenannten Morgenlagen gemacht. Und da haben wir erfahren, was in unserem Direktionsbereich, in den verschiedenen Inspektionen, die uns nachgeordnet sind, in der Nacht so passiert ist, wo es irgendwo schwere Unfälle oder Ähnliches gegeben hat. Und da ist uns schon berichtet worden, dass in Donauwörth ein 15-jähriger Junge mutmaßlich vermisst wird.
Wie ernst nimmt man sowas von Beginn an?
Bei einem 15-jährigen Jungen denkt man sich natürlich alle möglichen Situationen mal durch. Der kann damit auf einem Freund oder Freundin abgehauen sein. Der kann einfach einmal eine Nacht irgendwo geblieben sein, weil es vielleicht Stress mit den Eltern gab oder Ähnliches. Es kann natürlich auch was anderes passiert sein. Also alles ist möglich in so einem Bereich. Was das Ganze natürlich schon für uns schwieriger gemacht hat oder für uns intensiver in der Überlegung gemacht hat, war, dass die Mutter bereits in der Nacht noch gekommen ist und auch berichtet hat davon, dass der Sohn absolut zuverlässig ist und normalerweise nie irgendwelche Termine versäumt, sondern immer rechtzeitig zu Hause ist, Bescheid gibt. Und wie gesagt, eben ziemlich zuverlässig ist.
Wie war denn der familiäre Background des Jungen?
Der war eher schwierig, muss man sagen. Die Eltern waren getrennt. Der Murat lebte mit seiner Schwester bei seiner Mutter. Die Familienverhältnisse waren ja auch mutmaßlich von Gewalt geprägt. Wie auch immer, innerfamiliärer Gewalt, also keine einfache Familiensituation.
Bevor wir weitersprechen, wie Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nach dem Verschwinden Murats vorgegangen sind, werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Fall, der 2004 für so viel Bestürzung gesorgt hat.
Es ist der 12. Juli 2004, ein ganz normaler Schultag. An der Gesamtschule der kleinen Gemeinde mit rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern finden gerade Abschlussprüfungen statt. Einer der Schüler der 9. Klasse ist Murat, damals 15 Jahre alt. ein aufgeweckter, extrovertierter und allseits beliebter Jugendlicher. Er ist neugierig, experimentiert gerne, auch was seine Sexualität betrifft. So spricht er offen vor seinen Mitschülern von sexuellen Neigungen, erzählt in den Pausen mal, er sei schwul, dann wieder, er sei bi. Auffallen und im Mittelpunkt stehen, das ist Teil seines Charakters. Wie uns im Gespräch auch sein damaliger Klassenlehrer Lothar Almaschan bestätigt. Wir hören mal rein, was er über Murat sagt.
Er war sehr sympathisch, er war unheimlich aufgeweckt, er war quirlig, manchmal auch etwas unkontrolliert in seinen Ausdrücken. Und er wollte immer was Besonderes sein. Ich meine, das wollen viele Kinder, aber bei ihm war es schon extrem. Und dann hat er immer wieder nach etwas gesucht, womit kann ich auffallen. Und dann kam er auf die Idee, eine Schülerzeitung zu gründen. Hatte aber keine Ahnung, was das bedeutet. Und die erste Schülerzeitung, die er dann herausgebracht hat, war wohl so ein Schmarrn, dass der Schulleiter ihm verboten hat, nochmal eine zweite an der Schule zu verteilen. Dann ist er an die Gemeinde gegangen, hat dort so lange herumgenölt und genörgelt, bis die ihm einen Raum zur Verfügung gestellt haben mit einem Computer. Und ich glaube, das war der Anfang vom Ende. Zu Hause hatte er keinen Computer, da hatte er Zugang zum Internet. Und er hat immer nach tollen Themen gesucht. Und ein großes Thema war natürlich Sexualität und vor allem Homosexualität.
Auch in einem Internetcafé setzt sich Murat immer wieder vor den Computer. Er besucht bestimmte Foren und erhält sich in Gadgets. So anscheinend auch an diesem 12. Juli.
So offen Murat scheinbar seinen Mitschülerinnen und Schülern und Lehrern gegenüber auch ist, eines weiß an diesem Tag wohl niemand. Dass er sich für den Abend über einen dieser Gay-Chats verabredet hat. Lothar Almaschan erinnert sich, dass der Jugendliche ihn ausgerechnet an diesem Tag noch um ein Gespräch gebeten hat. Der Lehrer steckt mitten in den Abschlussprüfungen und bittet Murat doch nachmittags zu ihm zu kommen, dann könnten sie sprechen. Zudem erinnert er sich daran, dass der Schüler in diesen Tagen wegen einer Beinverletzung an Krücken ging. Ein Fakt, der später im Laufe der Ermittlungen eine Rolle spielen wird. Fatalerweise taucht Murat aber nicht nochmal bei dem Lehrer auf, wie der erzählt.
Wir hatten Prüfungszeit, ist sowieso für den Lehrer total Stress. Nicht nur, dass man zur Prüfung fertig wird mit dem Stoff, dann kommen die Prüfungen, dann muss korrigiert werden, dann kommen die Nachprüfungen, die Noten müssen also möglichst schnell fertig sein, dass man weiß, wer hat Chancen in der Nachprüfung. Und er kam ausgerechnet am Montag, als die Nachprüfungen beginnen sollten. Ich hatte im Klasszimmer alles ausgebreitet, denn bei mir im Klasszimmer waren die mündlichen Nachprüfungen. Und dann kommt er mit Stelzen daher, kurz vor Unterrichtsbeginn, und geht einfach in meine Klasse rein. Habe ich gesagt, Murat, du kannst da nicht reinkommen, ich habe meine ganzen Unterlagen offen liegen. Wenn da irgendetwas nach außen dringt, kann ich alles von vorne anfangen. Also es war wirklich eine gefährliche Situation. Ja, ich muss aber mit Ihnen sprechen. Da habe ich gesagt, das kann ich verstehen, aber ich habe jetzt wirklich leider überhaupt keine Zeit. Vielleicht kommst du um die Mittagszeit, wenn die Prüfungen rum sind, und dann können wir in Ruhe miteinander reden. Und er kam aber zum Mittag nicht wieder. Er ging dann, aber ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass er wohl diese Kontakte hergestellt hat.
Dass er den Jungen, der in ihm stets eine Vertrauensperson gesehen hat, möglicherweise von dem fatalen Treffen hätte abbringen können, war für den Lehrer lange Zeit schwer zu ertragen.
Ich war eine Vertrauensperson für ihn und er war aber auch sehr mitteilungsbedürftig. Also es war nicht so ganz was Besonderes. Auch meine übrigen Schüler hatten Vertrauen zu mir. Das war für mich immer sehr wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen uns ist und keine Sperre, sodass keiner den anderen behindert. Und ja, ich hätte ihm normal auch zugehört und ich hätte mir das alles völlig ernsthaft auch angenommen und ihn beraten. Aber ich wusste ja nicht, worum es ging. Und ich hatte vor allem auf gar keinen Fall die Zeit zu dem Zeitpunkt, wo er es mir mitteilen wollte. Und dass am Abend schon dieses Treffen stattfand, das ist einfach grässliches Schicksal. Und im Nachhinein hatte ich sehr lange zu kämpfen mit Vorwürfen, dass ich, wenn ich es gewusst hätte, vielleicht irgendwas dagegen tun hätte können.
Herr Giegel, die Mutter von Murat hat sich ja bereits kurz nach dessen Verschwinden an die Polizei gewandt. Wie sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen dann vorgegangen? Sind Sie also sofort aktiv geworden?
Ja, natürlich sind wir sofort aktiv geworden, weil die Mutter natürlich in der Nacht bereits und am nächsten Morgen mehrmals bei der Polizeiinspektion vorstellig wurde und ihr Anliegen vorgebracht hat. Und unsere Kollegen in Donauwörth haben dann unmittelbar begonnen, den Tag und den Ablauf des Tages des Verschwindens zu rekonstruieren.
Zwei Tage nach dem Verschwinden kam es ja zu einer überraschenden Entdeckung. Was ist da passiert?
Ja, das stimmt. Am 14. Juli, zwei Tage danach, wurden knapp 190 Kilometer entfernt vom Verschwindeort bei Garmisch-Partenkirchen auf einem Parkplatz ein Schriftstück aufgefunden und Kleidung des Jungen, zufällig von einem Spaziergänger. Und dieses Schriftstück konnte hundertprozentig dem Murat zugeordnet werden. Und dann, der Spaziergänger, die Spaziergängerin, haben dann mit Murats Mutter Kontakt aufgenommen und denen mitgeteilt, brauchen die das, benötigen die das? Und haben dann erfahren, dass er eigentlich verschwunden ist, dass er vermisst ist. Und dann daraufhin wurde auch die Polizei verständigt. Und wir haben das Ganze abgesucht. Und hätten auch noch Krücken dort sein sollen. Die waren dann aber nicht mehr da. Die hat wohl jemand gebrauchen können, die waren ja neu und hat sie mitgenommen.
Also dann war irgendwie klar, da muss was passiert sein, ne?
Davon gingen wir dann aus, wobei immer noch nicht sicher war, was passiert war. Wollte sich nur absetzen, weil es Richtung Garmisch-Partenkirchen, Richtung Süden ging. Mit einem Freund, mit der Freundin, das weiß man alles nicht. Oder ist tatsächlich was ganz was Schlimmes passiert?
Lassen Sie uns festhalten, der Junge wurde seit dem Abend des 12. Juli vermisst, am 13. von der Mutter als vermisst gemeldet und am 14. wurde die Kleidung entdeckt. Was haben Sie dann als nächstes unternommen?
Bisher war die Kriminalpolizeiinspektion in Dillingen nur beratend tätig für die Kollegen in Donauwörth. Ab dem Zeitpunkt hat die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen die Ermittlungen übernommen zu dem Fall. Und wir haben dann versucht, das Verschwinden des Schülers hin zu durchleuchten, zu rekonstruieren, mit wem war er unterwegs, welche Kontakte hat er, und das alles nochmal ganz stark intensiviert. Wir wollten auch das Handy orten, leider ohne Erfolg. Die technischen Möglichkeiten damals, wir müssen uns 19 Jahre zurückversetzen, waren bei Weitem noch nicht so ausgereift, wie dies jetzt der Fall war. Was wir feststellen konnten, dass das Handy sich am 12.07. um 22 Uhr ausgeschaltet hat, beziehungsweise ausgeschaltet wurde. Die Mutter hat weiter Hinweise gegeben auf ein Internetcafé, in dem er sich sehr viel aufgehalten hat. Auch da haben wir unsere Ermittlungen intensiviert und da kam es dann zum zufälligen Kontakt drin, dass ein Besucher dieses Internetcafés festgestellt und mitgeteilt hat, dass er den Murat an dem Montagabend in der Pizzeria in Donauwörth mit einem ihm unbekannten Mann gesehen hat.
Ja, das wird vermutlich diese ominöse Verabredung gewesen sein. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ja, und Herr Giegel, auch die Öffentlichkeit wurde über die Medien bei der Suche nach dem 15-Jährigen um Hilfe gebeten. In welcher Form ist das geschehen?
Selbstverständlich haben wir die Presse mit eingebunden, relativ schnell. Wir haben auch ein Bild von dem 15-jährigen Murat veröffentlicht, soweit es natürlich möglich war, in Abstimmung mit den Eltern wir das machen durften. Es sind auch viele Hinweise eingegangen zu dieser Veröffentlichung, wer den wo gesehen hat oder haben will. Viele Hinweise haben sich danach dahingehend geklärt, dass es gar nicht mehr möglich gewesen war, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er noch gesehen worden ist, angeblich tatsächlich gesehen worden ist.
Also während die Polizei unter Hochdruck rund um die Uhr arbeitet, um Murat zu finden, machen Reiter am 16. Juli, vier Tage nach Murats Verschwinden, in einem Waldstück in einem Ortsteil von Donauwörth zufällig eine grausige Entdeckung.
Es ist Freitag gegen 18 Uhr, als die Reiter in dem Waldstück Enderlesholz bei Donauwörth-Wörnitzstein zufällig auf die unbekleidete Leiche eines Jugendlichen stoßen. Der Körper ist erkennbar von Stichwunden übersät. Ein furchtbarer Anblick. Die Polizei und Gerichtsmedizin können schnell bestätigen, dass es sich hierbei um Murat handelt. Herr Giegel, können Sie sich erinnern, wo Sie waren, als man den Jungen fand?
Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das war Freitag, kurz nach 18 Uhr. Ich stand gerade auf dem Fußballplatz und habe meinem Sohn zugeschaut beim Fußballspielen, als der Anruf kam, dass der Murat nun tot von Reitern in einem Waldstück aufgefunden wurde. Wie ist es mir damals gegangen? Ich bin gefühlsmäßig hin und her geschwankt zwischen Erleichterung, weil man endlich, so doof sich das auch anhört, wussten, was mit dem Murat jetzt passiert ist und Gewissheit hatten und nicht mehr in alle möglichen Richtungen uns geistig bewegen mussten. Und aber auch blanken Entsetzen, dass ein 15-jähriger Schüler den Tod gefunden hat. Und zwar so brutal, wie es stattgefunden hat. Ich habe nach dem Gespräch dann mich ins Auto gesetzt und bin wieder nach Dillingen zurückgefahren. Wir haben uns dann zunächst mal am Tatort getroffen, um unseren eigenen Eindruck zu verschaffen und die weiteren Maßnahmen abzusprechen.
War denn der Fundort auch der Tatort?
es deutete sehr viel darauf hin, dass es der Tatort ist.
Was gab der Tatort denn an ersten Informationen her?
Ja, leider nicht viel, weil erstens mal mutmaßlich schon eine gewisse Zeit vergangen war, weil Wind und Wetter das Ganze natürlich beeinflusst hatten. Auch Insekten hatten ihr Übriges getan zu dem Ganzen am Tatort. Hoffnungen hatten wir auf die Obduktion gesetzt, die noch in der Nacht stattgefunden hat, unmittelbar nach der Tatortarbeit.
Das klingt jetzt also erstmal nicht nach optimalen Umständen, aber ein Indiz, das konnten Sie ja an der Fundstelle sichern, oder?
Ja, und zwar handelt es sich um eine Reifenspur, die man dann im Laufe der Ermittlungen einem großen und schweren Fahrzeug zuordnen konnte. Für große und schwere Fahrzeuge war dieser Reifen verbaut worden. Allerdings wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, ob es eine tatrelevante Fahrzeugspur ist oder ob es eine zufällige Fahrzeugspur ist von Berechtigten, die sich in dem Wald aufhalten. Mhm.
Das sollte sich dann später ja noch klären. Sie haben gerade schon die Obduktion angesprochen. Die wurde ja noch in der Nacht durchgeführt. Was kam da raus?
Dass an dem Murat bis zu 30 Stichverletzungen gezählt werden mussten, was für eine gewisse Brutalität spricht, was uns fassungslos gemacht hat, schon am Tatort. Aber dann, wenn man das schwarz auf weiß liest und mitgeteilt bekommt, nochmal schwieriger wird. Ansonsten hat uns die Obduktion im ersten Aufschlag ganz wenig Ermittlungsansätze geliefert. Wie ich schon gesagt habe, es sind verschiedene Blutmuster festgestellt worden. Die konnte sich niemand erklären. Im Nachhinein, später dann, als wir den Tatablauf wussten, konnte auch das geklärt werden, diese Punktblutungen, die sich auf dem Leichnam befunden hatten. Nachdem wir jetzt an dem Freitagabend und in der Nacht natürlich von einem Tötungsdelikt ausgegangen sind, ist dann am Samstagmorgen eine Sonderkommission gegründet worden.
Und da hatten Sie die Leitung?
Da wurde ich konzeptionell mit der Leitung beauftragt.
Zu Beginn eines Falls werden ja immer verschiedene Ansätze verfolgt, die zur Aufklärung führen sollen. Auf welche hat sich die Soko Murat konzentriert?
Ein erster Ansatz ist natürlich immer das Umfeld, das ganz enge Umfeld. In dem Fall die Familie mit den schwierigen Familienverhältnissen, das für uns natürlich tatsächlich ein Dilemma stattfindet, weil die Familie nicht nur als Tatverdächtige möglicherweise in Frage kommt und man das abklären muss, aber in erster Linie auch Opfer ist, weil sie einen Bruder, einen Sohn, einen Nichten, einen Neffen verloren haben, einen ganz nahen Angehörigen verloren haben. Und da ist man in einer ganz schwierigen Situation.
Da hört man schon heraus, das war sicher keine einfache Geschichte jetzt für die Ermittlungsarbeit.
Nee, eben weil die Familienverhältnisse so schwierig waren und weil eben auch Gewalt in der Familie eine gewisse Rolle gespielt hat, haben wir uns das natürlich und mussten wir uns das natürlich auch wesentlich näher anschauen und genauer anschauen. Auch die Reifenspuren selbst haben die Familie zusätzlich noch in den Fokus gerückt, weil in der Familie und im Umfeld der Familie Fahrzeuge gefahren wurden, die mit dem Typ von dem Reifen bestückt sein könnten. Weil das große Fahrzeuge waren, die üblicherweise mit solchen Reifen bestückt sind. Auch das war wieder ein Indiz, das für uns natürlich die Familie in den Fokus gerückt hat. Aber die Familie war bald raus aus dem Verdacht.
Also wie es oft mal so schön heißt, es wird in alle Richtungen ermittelt. Worauf haben Sie sich jetzt konzentriert?
Wir hatten zwischendrin noch eine Clique um den Murat in den Ermittlungen. Aber selbst diese Ermittlungen haben nichts ergeben. Da hat die Mutter auch Hinweise gegeben, weil da war auch nicht sicher, ist es ein Freund oder eine Freundin von Murat. Es war ein Freund von Murat, den er als Freundin ausgegeben hatte. Aber auch diese Clique war relativ schnell als Tatverdächtige oder in irgendeinem Zusammenhang auszuscheiden. Und dann haben wir uns auf einen weiteren, vielversprechenden Ansatz bezogen. Und das waren die Internetkontakte, die er hatte und die homosexuellen Szene, in der er sich offensichtlich ja begeben hatte. Und dort mussten wir dann entsprechende Ermittlungen durchführen. Natürlich auch im Internet und spezielle Foren, aber auch da gilt das Gleiche. Die technischen Möglichkeiten, die organisatorischen Möglichkeiten, Internetrecherchen durchzuführen, waren im Jahr 2004 nicht so ausgeprägt wie jetzt im Jahr 2023. Und was ein ganz wesentlicher Aspekt noch war, es gab ja Zeugen, die den Murat am Abend seines Verschwindens gesehen haben. Und zwar zusammen mit einem uns bis dahin unbekannten Mann, der zu dem Zeitpunkt mit der Tat etwas zu tun haben könnte, aber auch nur ein Zeuge sein könnte. Mhm. Näheres mussten wir ermitteln und wir mussten diese Person ermitteln.
Deswegen, diesen Unbekannten galt es für die Polizei, so schnell wie möglich ausfindig zu machen.
Murat wird am Abend des 12. Juli in einer Pizzeria nahe des Bahnhofs in Donauwörth gemeinsam mit einem männlichen Begleiter gesehen. Der Betreiber von der Pizzeria kann diesen Mann so gut beschreiben, dass sogar ein Phantombild angefertigt werden kann. Mit diesem wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit, um der dringenden Frage auf den Grund zu gehen: Wer kennt diesen Mann, der Murat als vermeintlich letzte Person vor dessen Verschwinden gesehen hat? Kann jemand Hinweise darauf geben, was der Junge vorhatte, wen er noch treffen wollte?
Auch in der Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst haben wir am 5. August 2004 über den Fall Murat berichtet und uns in dieser Folge mit einer Beschreibung des Begleiters an die Zuschauerinnen und Zuschauer gewandt. Hören wir mal kurz rein.
Vor allem aber fahndet die Kripo nach einem Mann, mit dem Murat am Tag seines Verschwindens gesehen worden sein soll. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 groß und schlank. Er soll hellbraunes, nackenlanges Haar haben mit einem Bürstenschnitt. Auffallend ist laut Polizei seine hohe Stimme. Wenn Sie also diesen Mann kennen oder sonst etwas zu dem Mord an Murat sagen können, melden Sie sich bitte hier bei uns im Studio oder bei der Kripo in Dillingen.
Leider hat der Aufruf keine heiße Spur gebracht. Dafür hat die Polizei allerdings von jemand anderem einen entscheidenden Hinweis erhalten. Welchen?
Dass sich Murat intensiv mit der Homosexualität auseinandergesetzt hat, hat uns dazu gebracht, auch in Augsburg zu ermitteln, weil wir Hinweise darauf hatten, dass er sich auch in Augsburg aufgehalten hat. Dort gab es einen Hinweis von einer Person auf einen weiteren Wirt in Donauwörth, der sich mit der homosexuellen Szene in Donauwörth gut auskennen sollte. Mit dem haben wir Kontakt aufgenommen und er wiederum erzählte uns, dass er im Internet eine Person gesehen habe oder ihm diese bekannt vorkommt, die dem Phantombild ähnelt. Man muss sich das vorstellen, im Internet, wo genau, wusste er auch nicht mehr, konnte keine Hinweise darauf geben, hat uns aber versichert, selbst zu recherchieren in den einschlägigen Foren und Seiten, um uns weitere Hinweise geben zu können.
Also einen Namen konnte er allerdings nicht nennen, ne?
Nein, konnte auch keinen Namen nennen.
Konnten Sie trotzdem mit diesem Hinweis was anfangen?
Ja, natürlich, weil er letztendlich uns tatsächlich entsprechende Hinweise geben konnte mit einem Bild, mit einer Internetadresse, mit weiteren Daten, die er gefunden hat. Und das haben wir natürlich sehr ernst genommen. Und aufgrund dieser Hinweise, das war die Spur Nummer 44 in dem ganzen Verfahren, haben wir dann die Ermittlungen in die richtige Richtung leiten können.
Also es gab eine Adresse, die Sie erfahren haben?
Es gab dann eine erste Adresse.
Logischerweise sind Sie da hingefahren?
Ja, natürlich haben wir versucht, die Person dort festzustellen, aber wir mussten feststellen, dass die Wohnung bereits leergeräumt war. Jedoch waren die Vermieter sehr zugänglich zu unseren Ermittlungen. Die wussten, was da für ein Fall dahinter steht und haben uns mit ersten Informationen zu dem mutmaßlichen Begleiter von Murat gegeben.
Welche zum Beispiel?
Dass die Person, die bei Ihnen in der Wohnung gewohnt hat, tatsächlich dem Phantombild sehr ähnlich schaut und mit einem Lebensgefährten sich in dieser Wohnung aufgehalten hat.
Und da gab es noch etwas in der leerstehenden Wohnung von Adam L., so nennen wir den Mann aus rechtlichen Gründen hier im Podcast, das für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja einen ganz entscheidenden Durchbruch bringen sollte, oder?
Ja, die Wohnung war zwar leergeräumt, aber es gab noch Müllsäcke, die Vermieter noch irgendwo stehen hatten mit dem Müll aus der Wohnung. Und der wurde uns übergeben und sollte später einer genaueren Untersuchung und Auswertung zugeführt werden.
Ja, dass ausgerechnet dieser Müll später eine große Rolle spielen wird, das war Ihnen zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Aber wussten Sie denn jetzt, wo Adam L. danach war?
Das war grundsätzlich kein Problem mehr. Wir hatten ja dann die Personalien von ihm. Es war ein 41-jähriger Mann, der zu dem Zeitpunkt arbeitslos war. Er hatte sich auch an- und umgemeldet dann in der Zwischenzeit, sodass die neue Adresse und auch über den Partner, den er hatte, überhaupt kein Problem war. Bei der ersten Inaugenscheinnahme seiner neuen Wohnung hat man dann auch Material festgestellt, das so auf Kinderpornografie hindeutete, was zwar ein Indiz war, aber noch lange kein Beweis war. Das haben wir natürlich auch entsprechend sichergestellt und wir haben ihn, weil er wieder nicht an der Wohnung angetroffen werden konnte, telefonisch kontaktiert und haben ihn zur Kriminalpolizeiinspektion Dillingen zu einer ersten Befragung bestellt. Und er hat uns natürlich versichert, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat, aber sich natürlich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, weil er selbst homosexuell ist, das hat er alles zugegeben und es natürlich für ihn von großem Interesse ist, wenn ein 15-jähriger junger Mann, der homosexuell ist oder vielleicht homosexuelle Neigungen hatte, umgebracht wird.
Und haben Sie ihm das geglaubt, dass er nichts damit zu tun hat?
Wir saßen ihm gegenüber, ich bin selbst mit dabei gesessen dann zum Schluss ihm gegenüber, habe das Phantombild vor mir gehabt, habe mir ihn angeschaut und habe gesagt, das ist der Mann von dem Phantombild, kann gar nicht anders sein. Wir hatten auch bezüglich seiner Aussagen und dem, was er angegeben hat, ein unwahrscheinlich schlechtes Bauchgefühl. aber für Bauchgefühl bekommt man nichts.
Also Sie mussten ihn dann wieder gehen lassen?
Ja, wir mussten ihn wieder gehen lassen. Alles, was er uns angegeben hatte, wurde dann im Anschluss natürlich überprüft. Es fanden Alibi-Überprüfungen statt und der Müll wurde dann ausgewertet und untersucht.
Und genau das erwies sich als absoluter Glücksfall, denn darin fanden die Ermittler etwas, das ihr schlechtes Bauchgefühl bei der Vernehmung von Adam L. mehr als bestätigte. Und zwar den ausgedruckten Mailverkehr zwischen Adam L. und einem Schweizer Berufssoldaten, in dem sie ihre sadistischen Fantasien austauschten. Die beiden Männer hatten sich über eine einschlägige Website im Netz kennengelernt. Hier mal ein Auszug aus dem Chatverlauf. Hallo S., ja, da bewegen wir uns echt auf neuen Wegen. Ja klar, würde das auch mit anderen Boys tun. Das war schon immer mal ein Traum. Was schwebt dir so vor? Wollen wir uns mal so einen Bengel schnappen? Danach, und das wollen wir jetzt nicht mehr vorlesen, geht es um Fantasien dazu, wie sie ihn töten würden. Natürlich fragt man sich an dieser Stelle, warum Adam L. diesen Chat ausgedruckt und im Mülleimer entsorgt hat. Hatten Sie dafür eine Erklärung?
Nicht wirklich. Der Mann war vom Prinzip her nicht unintelligent. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass er in seiner eigenen Welt gelebt hat und sich absolut sicher gefühlt hat, sodass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass ihm sowas irgendwann einmal zum Verhängnis werden könnte.
Und wie sind Sie dann an den anderen Mann herangekommen, also den, mit dem er geschrieben hat?
Den Mails war zu entnehmen, dass die zweite Mailadresse, mit dem er sich ausgetauscht hat, eine Schweizer Mailadresse war. Aufgrund dessen haben wir mit der Staatsanwaltschaft in Augsburg Kontakt in die Schweiz aufgenommen und konnten dort ermitteln, wie die E-Mail-Adresse zustande kommt, wem die zugeordnet werden konnte, wo sich die möglicherweise überall hinterlegt hat, die E-Mail-Adresse, und konnten da umfangreiche Vorermittlungen durchführen. Letztendlich haben wir auch festgestellt, dass die beiden dann auch sehr ähnliche sadistische Fantasien ausgetauscht haben, dem Mailverkehr nach. Und wenn man so will, haben sie, wenn man den Tatablauf dann kennt, die genaue Tatbeschreibung des Mordes in den Mails vorher ausgetauscht.
Ja, das sah dann nach einer sehr heißen Spur aus. Wie konnten Sie ihn ausfindig machen?
Die Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen war sehr kooperativ und die waren absolut hilfsbereit. Und über diese E-Mail-Adresse und der Fallgestaltung, die wir hatten, haben die Schweizer Kollegen natürlich ein großes Interesse gehabt, uns entsprechend zu unterstützen. Haben Wohnadresse ermittelt, haben natürlich auch ermittelt, welche Person das ist, was der beruflich macht, wo der wohnt, wo er beruflich auch tätig ist. Das haben wir ja dann in der Folge noch alles mitbekommen. Und vor allem, und das ist dann sehr interessant gewesen, welche PKW ihm zur Verfügung steht.
Und dann gab es noch was, das den 34-jährigen Schweizer Soldaten Sven P., so nennen wir ihn, schwer tatverdächtig machte.
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, uns ist mitgeteilt worden, welche PKWs ihm zur Verfügung stehen. Und ein PKW war dabei, das war ein Geländewagen. Und dieser Geländewagen hatte Reifen montiert, die von der Spur her genau zu den Reifen passen, die wir vom Profil her am Tatort gefunden hatten. Mhm. Und das war für den Staatsanwalt und den Richter ausschlaggebend, dann Haftbefehle zu beantragen, im Zusammenhang natürlich mit dem aufgefundenen Mailverkehr, sodass am 27. August dann der deutsche Täter in Deutschland und der Schweizer Tatverdächtige in der Schweiz in seiner Kaserne festgenommen wurde.
Ein echter Durchbruch, oder?
Absolut, weil der Schweizer Tatverdächtige sofort in St. Gallen ein Geständnis abgelegt hat. Unser Tatverdächtiger, der in Deutschland bei der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen vernommen wurde, hat zunächst von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, hat mehrere Stunden mit seinem Rechtsanwalt gesprochen und erst zwei Tage später bei einer Nachvernehmung dann selbst auch ein Geständnis abgelegt.
Ja, und das, was die beiden gestanden haben, ist das Zeugnis einer unvorstellbar grausamen Tat.
Als sich Murat am frühen Abend des 12. Juli 2004 wie im Gatechat verabredet mit Adam L. in Donauwörth trifft, ist dessen Komplize in seinem Geländewagen auf dem Weg aus der Schweiz dorthin. Mit dem Gepäck OP-Handschuhe, eine Leine aus Nylon, eine Picknickdecke und ein Bajonettmesser der Schweizer Armee. Während er noch unterwegs ist, geht Adam L. mit Murat in eine Pizzeria in Bahnhofsnähe. Dort bestellt er dem Jungen eine Limonade. Später fahren beide Männer mit Murat in ein Waldstück in einem Stadtteil von Donauwörth. Über den Chat haben sie dem Schüler 300 Euro angeboten, um sexuelle Handlungen inklusive, Zitat, ein bisschen würgen ausführen zu dürfen. Der 15-Jährige lässt sich darauf ein, ohne zu ahnen, dass der grausame Plan der beiden Männer ein ganz anderer ist,
Sie rollen die Picknickdecke aus und entkleiden Murat komplett bis auf sein T-Shirt. Dabei tragen die Männer die ganze Zeit Handschuhe. Nun beginnen sie, den Jungen immer wieder zu würgen, zu diesem Zeitpunkt noch leicht. Als Murat kalt wird, setzen sich die drei zum Aufwärmen ins Auto und nehmen dort gegenseitig sexuelle Handlungen vor. Murat sagt, er muss um 22 Uhr zu Hause sein. Es ist bereits kurz vor 22 Uhr. Die beiden Männer überreden ihn, noch zu bleiben. Murat geht darauf ein. Er weiß nichts von den schrecklichen Vereinbarungen, die die beiden Komplizen getroffen haben. Sie wollen Murat töten. Das ist von Beginn an der Plan. Und so wirkt der Schweizer den 15-Jährigen immer stärker. Dieser verliert das Bewusstsein, kommt aber immer wieder zu sich. Außer sich vor Wut darüber, bittet er seinen deutschen Komplizen Murat in den Wald zu tragen. Dort ersticht der Schweizer den Jungen mit dem Bajonettmesser, mit insgesamt über 30 Stichen in Hals, Brust, Bauch, Genitalbereich und Rücken.
Sie lassen den grausam zugerichteten Jungen in dem Waldstück liegen, fahren gemeinsam in eine Kneipe, trinken einen Schnaps und fahren dann jeweils nach Hause. Der Schweizer Täter deponiert auf dem Rückweg noch die Kleidung und die Krücken von Murat an einer Raststätte in Garmisch-Partenkirchen, um bewusst eine falsche Spur zu legen.
In den Vernehmungen kommt noch etwas heraus, das im späteren Urteil gegen die beiden Männer durchaus eine Rolle gespielt haben dürfte.
Murat war nicht das erste Opfer von Adam L. und Sven P. Es kommt heraus, dass die beiden kurz zuvor, im Juni 2004, schon mal versucht haben, einen Jungen zu entführen, um ihn dann zu missbrauchen und zu töten. Für die Polizei war es ja jetzt oberste Priorität, diesen Jungen zu finden, oder Herr Giegel?
Ja, stimmt, natürlich. Wir haben über die Medien und auch über die Pressekonferenz zur Klärung des Falles nochmal einen ganz intensiven Aufruf gestartet, dass sich der Junge bei uns meldet, dass wir diesen Fall auch mit abklären können. Der ist wohl scheinbar ganz knapp nur dem Tod entronnen.
Ja, in der Aktenzeichensendung vom 23. September 2004 verkündet Rudi den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Murats mutmaßliche Mörder verhaftet wurden, und er bittet danach um Hinweise auf das erste Opfer, das den beiden entkommen konnte. Wir hören mal in die Folge rein.
Die Frage ist nun, gibt es vielleicht noch viel mehr Opfer? Die Täter haben zugegeben, dass sie vor Murat einen anderen jungen Mann umbringen wollten, der hatte aber fliehen können. Die Kripo bittet diesen jungen Mann dringend, sich zu melden. Er war vor einigen Wochen als Anhalter im Raum Augsburg unterwegs.
Leider führt dieser Aufruf nicht zum gewünschten Erfolg, aber letztendlich wird der Junge, der Sven P. und Adam L. glücklicherweise entkommen konnte, ausfindig gemacht. Wie haben Sie das geschafft?
Aufgrund der vielen Nachvernehmungen der Beschuldigten konnten wir die Örtlichkeit, an dem das mit dem 14-jährigen Buben passiert ist, näher eingrenzen und konnten unsere Öffentlichkeitsarbeit intensiv dorthin ausrichten und haben auch Fahndungsplakate aufgehängt.
Und dann hat sich tatsächlich jemand gemeldet?
Ja, tatsächlich hat sich ein Zeuge gemeldet, der sich ganz detailliert an den Vorgang erinnern konnte und der auch weitere Aussagen zum Opfer machen konnte, zu dem 14-jährigen Buben. Zudem war es so, dass sich der 14-Jährige auf dem Plakat selbst erkannt hat und eines der Plakate abhängen wollte und mitnehmen wollte und dabei von der Polizei entdeckt wurde.
Ja, der 14-Jährige war damals zu Fuß unterwegs zu seiner Freundin, als Adam L. und Sven P. mit dem Auto vorbeikamen. Sie versuchten, ihn ins Auto zu ziehen. Er konnte nur mit großem Glück entkommen, weil er es schaffte, sich aus seiner Jacke zu winden. Ansonsten wäre er heute vermutlich nicht mehr am Leben. Aber warum ist er damals nicht zur Polizei gegangen oder hat sich sonst jemandem anvertraut?
Das ist ganz einfach aus seiner Sicht gewesen. Er ist ein Heimausreißer gewesen und vor dem Hintergrund hat er gesagt, glaubt mir sowieso keiner. Das war der Grund, warum er nicht zur Polizei ging. Ich persönlich bin mir sicher, dass die beiden ihn getötet hätten. Ebenso bin ich mir sicher, dass sie nach dem Murat nicht aufgehört hätten, wenn wir die Tat nicht klären hätten können.
Für das Urteil gegen Adam L. und Sven P. spielt es eine große Rolle, dass Murat nicht ihr erstes Opfer war, dass die beiden schon mal mit Tötungsabsicht einen Jungen sexuell missbrauchen wollten und dass sie beide aussagten, dass sie es wohl wieder versucht hätten, wären sie nicht gestoppt worden. So sagt der bayerische Täter Adam L. beispielsweise aus, dass es bei Murat ja Sven P. war, der die tödlichen Stiche mit dem Bajonett ausgeführt hat. Und dass er selbst auch nochmal töten wollte, um dabei sexuell erregt zu werden.
Der Schweizer Täter Sven P. wird später aus der Haft heraus einem Magazin ein Interview geben. Da sagt er wörtlich, dieser Junge, wie soll ich sagen, er war einfach ein Mittel zum Zweck, wie ein Gegenstand. Ich kann es nicht anders sagen. Diese Kälte und mangelnde Reue bei beiden Tätern ist wohl auch mit ausschlaggebend dafür gewesen, dass beide eine harte Strafe verhängt bekommen.
Herr Giegel, was bedeutete dieses Urteil für Sie? Sie und Ihr Team haben ja alles gegeben, um die beiden Täter aufzuspüren und zu überführen.
Wir waren natürlich außerordentlich zufrieden mit unserer Arbeit und den Fall entsprechend klären zu können. Vor allem aber waren wir darüber zufrieden und glücklich, dass wir den Eltern Gewissheit verschaffen konnten. Gewissheit, was mit ihrem Sohn passiert ist, wer diese grausame Tat vollbracht hat.
Auch das Umfeld der beiden Täter kann es laut eigener Aussagen nicht fassen, zu was die Menschen, die sie zu kennen glaubten, fähig sind. So sagt der Lebensgefährte von Adam L., der ja gemeinsam mit ihm in der neuen Wohnung gewohnt hat, dass er diese sadistische Seite seines Partners nie kennengelernt habe. Und auch von dessen Kontakt zu Sven P. will er nichts gewusst haben. Der wird von seinen Kollegen beim Schweizer Militär übrigens als umgänglich und zuvorkommend beschrieben. Sie seien aus allen Wolken gefallen, als sie von den Taten des Kameraden gehört hätten.
Auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler und Murats Lehrer war es unfassbar schwer, diese Tat zu begreifen. Sie haben gemeinsam mit ihrem Lehrer Lothar Almaschan überlegt, wie sie sich an ihn erinnern wollen.
Und dann kamen wir auf die Idee, wir hatten vor unserem Klassenzimmer eine wunderschöne Magnolie in einem Innenhof. Der wurde später dann auch Magnolienhof genannt. Und da habe ich gesagt, wir suchen uns große Steine aus, jeder für sich. Und da schreibt ihr drauf, welche Erinnerungen ihr habt an den Murat oder was ihr im Jenseits wünscht. Und diese Steine legen wir um unsere Magnolie. Und das haben wir dann auch getan. Und die lagen dann lange Jahre, wurden dann immer blasser. Ich habe das mitgekriegt, weil ich auch nach meiner Pensionierung noch in der Schule ehrenamtlich weiterhin Töpferkurse gegeben habe für die Schüler. Und dadurch war ich natürlich immer noch in das Geschehen eingebunden.
Was das Motiv der beiden Täter betrifft, ist das ja soweit durch die Polizeiarbeit und die Vernehmungen bzw. Geständnisse klar geworden. So unfassbar es auch ist. Bis heute ist es aber ein Rätsel, warum Murat auf ein Treffen mit den beiden eingegangen ist. Ja, er wusste nichts von deren Tötungsabsichten. Aber es war ja bereits von sexuellen Handlungen und Würgen die Rede. Und dafür wurden ihm ja 300 Euro angeboten. Herr Giegel, was denken Sie, hat das Geld auch eine Rolle gespielt oder warum hat sich Murat darauf eingelassen?
Bis heute ist das überhaupt nicht klar und es ist ein Stück in die Glaskugel schauen. Letztendlich könnte diese Frage nur Murat beantworten, was nicht möglich ist. Ich glaube nicht, dass das Geld der Ausschlag war. Murat war nicht der junge Mann, der sich und seinen Körper für Geld verkauft. Ich glaube ganz persönlich, es war einfach nur Neugier. Neugier in einer sexuellen Orientierungsphase, Lust auf Abenteuer und auch gepaart mit einer großen Portion Naivität.
Und auch sein ehemaliger Lehrer Lothar Almaschan kann sich keinesfalls vorstellen, dass das Geld für Murat eine Rolle gespielt hat, sich mit den beiden Männern zu einem Treffen zu verabreden. Er sieht Murats Wunsch, Journalist zu werden und die Arbeit an seiner selbst gegründeten Zeitung als Grund für das Treffen mit den beiden Männern, wie er uns im Interview verrät.
Also einer, der sich verkauft, nee, das passt nicht, passt überhaupt nicht. Nein, er wollte journalistisch tätig sein und wollte der Sache auf den Grund gehen. Er hat sich meiner Meinung nach gefreut, dass er jetzt welche kennengelernt hat, die bereit waren, darüber zu sprechen. Er wollte die interviewen, aber ich glaube nicht, dass er sich verkaufen wollte. Aber auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass Geld hier eine Rolle gespielt hätte.
Und auch die noch sehr kindliche Art des Schülers hat wohl vielleicht dazu beigetragen, dass es zu dem fatalen Treffen gekommen ist.
Er war eigentlich fast kindlich naiv in dem Alter noch. Naiver als so mancher andere Gleichaltrige und hat überhaupt keine Gefahr gesehen. Das konnte sich gar nicht vorstellen, dass von diesen Menschen Gefahren ausgehen, weil er einfach das ganze Thema noch nicht umrissen hatte. Und da hätte ich ihm vielleicht helfen können.
Auch für Sie war es ja nicht leicht, mit dem Fall abzuschließen, auch wenn er ermittlungstechnisch durch die Urteile einen juristischen Abschluss gefunden hat, oder Herr Giegel?
Auf jeden Fall war das so. Und Murat war ja, soweit ich das mitbekommen habe, ein toller Junge, der seinen Weg sicher gemacht hätte, wenn diese schreckliche, grausame Tat nicht passiert wäre. Auch wenn wir die Täter gefasst haben, muss man sagen, dass einen dieser Fall sein Leben lang nicht mehr loslassen wird. Auch heute werde ich noch von Kollegen darauf angesprochen, denen diese grausame, brutale Tat vor Augen steht. Ein gesunder Mensch kann das im Endeffekt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin deswegen ganz, ganz froh darüber, dass wir ihn gelöst haben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn wir mit so einem Fall in den Ruhestand oder in unser Leben gegangen wären und den Fall nicht gelöst hätten.
Der Dank geht zurück. Möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch und die Einblicke in diesen schweren, ja, wirklich bedrückenden Fall bedanken, Herr Giegel. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis zur nächsten Folge.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Giegel.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auch bedanken wollen wir uns bei unserer Autorin dieser Folge, Julia Heine. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut und alle Details und Infos zur Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Und wie immer von mir am Ende der Wunsch für euch, bleibt sicher.
Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen, ist eine Produktion der Securitel mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.